heutzutage wollen sich auch die Menschen da draußen mit der Marke irgendwie identifizieren. Ne? Es hat schon so ein bisschen Lifestyle-Charakter bei manchen Produkten und Dienstleistungen. Und diese Nahbarkeit ist auch ganz wichtig. Er meinte einmal so, jeden Tag, wo du nicht sichtbar bist, sieht dich keiner. Also ich plädiere ja immer dafür, dass wir uns auf die Gemeinsamkeit und nicht auf die Unterschiede konzentrieren. Und ein gutes Fundament sind immer die Werte. Bildung irgendwie für jeden zugänglich machen, für jeden erschwinglich machen. So equal opportunities for everyone wäre für mich ganz wichtig. Das Thema Kinder- und Altersarmut würde ich natürlich sofort bekämpfen wollen. Das wären so die ersten Themen, die ich angehen würde, die mir so am Herzen liegen.
Unser heutiger Studiogast hat Wirtschaftswissenschaften studiert und dort auch promoviert, Supply Chain. So weit, so gut. Aber sie hat auch gesagt, ich habe mir vorgenommen, nichts zu bereuen in meinem Leben, außer dass ich etwas nicht ausprobiere, damit ich die Chance verpasse, etwas Neues zu lernen. Und das hat sie dann auch sehr erfolgreich in die Tat umgesetzt. Dann aus diesem klassischen Lebenslauf hier bei Automobilzulieferern oder wo auch immer, ist etwas ganz anderes geworden. Eine öffentliche Figur, die sich sehr interessiert und sehr intensiv mit Fragen beschäftigt, die die Gesellschaft umgehen. Digitale Transformation, aber auch der Generationskonflikt. Und darüber hat sie sogar ein Buch geschrieben, Du bist mehr als eine Zahl. Dieses Buch beschreibt das, was uns gerade zu zerreißen scheint, nämlich die Frage, welche Generation sind wir denn eigentlich? Was wollen wir erreichen? Wofür stehen wir? Oder wollen wir nicht viel eher miteinander in eine gemeinsame Zukunft gehen? Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und bin sehr gespannt darauf, wie du die Welt siehst und was du erfahren hast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Irene Kilubi.
Hallo in die Runde.
Hallo Irene, super, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen.
Irene, in der Vorbereitung, da versucht man immer rauszufinden, was ist das für so ein Gast und wofür steht der, was macht der? Und ich habe ganz, ganz viele Irenes gefunden, weil du ein wahnsinnig breites, tolles Spektrum hast an Themen, mit denen du dich beschäftigst. Wer bist du denn? Erzähl mal.
Ja, also ich bin eigentlich von Haus aus BWLerin und habe jahrelang als Angestellte in Konzernen gearbeitet, bei BMW, bei Siemens im Management Consulting, dann zuletzt bei Deloitte und habe dort im Bereich Digitalisierung, Supply Chain, Einkauf Projekte geleitet und war aber schon zu meiner BMW-Zeit immer umtriebig und habe nebenbei Projekte gewuppt und hat auch tatsächlich unter 30 meinen ersten Lehrauftrag, sogar für den MBA-Studiengang bekommen und habe mich so in der Startup-Szene gefunden, dann auch im Bereich Female Empowerment, Diversity. Und deswegen war es auch nicht weit davon entfernt, letzten Endes auch Joint Generations zu gründen. Ich habe mich erstmal vor 5 Jahren selbstständig gemacht mit einer Marketingagentur. Wir haben uns auf das Thema Corporate Influencer spezialisiert. Das heißt, wir helfen Organisationen und Unternehmen dabei, die eigenen Mitarbeitenden zu Marken- und Wertebotschaftern des Unternehmens zu machen. Und auch das Thema Community Building, Personal Branding schwingt da auch natürlich mit ein. Und vor knapp 3 Jahren habe ich die Social Impact Initiative Joint Generations ins Leben gerufen. Unser Credos-Programm, die Zukunft ist jung und alt. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, verschiedene Generationen zu verbinden und Brücken zwischen ihnen zu bauen.
Bevor wir auf die Generationen springen, habe ich gleich eine Frage. Dieses Personal Branding, haben das alle Generationen angenommen oder habt ihr da eine typische Altersgruppe, die sich dafür interessiert oder branden lässt von euch?
Nee. Also ich merke, da interessiert sich jede Altersgruppe dafür. Ja? Und man meint dann immer, dass wir den Youngsters vorbehalten, gerade wenn wir so Corporate Influencer-Programme machen. Da denken die Auftraggeberinnen immer, ach, das machen doch nur die Jungen und die wollen Social Media, die Älteren wollen das gar nicht. Ganz im Gegenteil, die sind immer sehr, sehr heiß drauf, weil die sagen, ja, ich will nochmal durchstarten, ich habe auch coole Projekte und die möchte ich auch gerne sichtbar machen.
Und um da Starthilfe zu geben, was ist denn deine Erfahrung gewesen? Wo mangelt es am meisten? Oder geben die das völlig an euch ab und ihr trainiert sie gar nicht auf diesem Gebiet?
Nee, das müssen die schon machen. Also das ist so, wir befähigen die Mitarbeitenden, das selbst zu können. Ne? Sonst könnt ihr einfach hingehen und sagen, wir haben jetzt jemanden, der macht jetzt Social Media, haben die auch teilweise. Aber die kümmern sich in erster Linie um die Unternehmensprofile. Wir sind da um die persönlichen Profile, die viel, viel besser funktionieren als die Unternehmensprofile. Warum? Weil Menschen von Menschen einkaufen. Dann haben wir immer eine Auswahl an sogenannten Corporate Influencern. Die trainieren wir dann über Wochen, über Monate. Wir machen die fit. Ja, da wird alles durchgearbeitet. Profiloptimierung, sich als Experte positionieren, Storytelling, Content Distribution, Content Marketing. Dann so ein bisschen, wie funktioniert der Algorithmus. Dann auch natürlich Social Media Guidelines. Wie netzwerke ich richtig? Wie baue ich eine Community als Personal Brand auf? Also wirklich das Einmaleins. Wie positioniere ich mich richtig und mache mich dann vor allen Dingen sichtbar? Ne? Es geht ja auch letzten Endes darum, Reichweite zu erzeugen und ein Engagement mit dem Zielpublikum, mit der Zielgruppe da draußen zu generieren. Und dass deren die dann auch, dass die das dann später selber ihren eigenen Content kreieren. Wie das dann letzten Endes ausgestaltet wird, ob jeder seinen eigenen Content-Redaktionsplan hat oder ob man was Gemeinsames macht und man kann auch gemeinsame Kampagnen fahren. Und natürlich, wie sieht der Freigabeprozess aus? Dürfen die dann einfach autark posten, wie sie möchten? Oder wird das noch von verschiedenen Instanzen durchgesehen und dann erst freigegeben? Aber in der Regel, sagen wir immer, Vertrauen ist da sehr, sehr wichtig und letzten Endes ist es eine Win-Win-Situation für beide Parteien, sodass beide Parteien natürlich daran interessiert sind, sich selber, ne, als Einzelperson, aber auch das Unternehmen adäquat zu repräsentieren, weil die sich natürlich thematisch positionieren, über Inhalte positionieren und natürlich auch über das Unternehmen berichten, ne? Also die Unternehmenskultur, die Unternehmenswerte transportieren, ohne UnternehmenssprecherInnen zu sein.
Oder ihr das Gefühl zu haben, dass jeder Unternehmenssprecher ist, Unternehmenssprecherin.
Absolut. Genau, ja. Nee, aber da geht es vor allen Dingen auch um die Glaubwürdigkeit, ne? Die müssen authentisch sein und dem Ganzen auch eine persönliche Note geben. Ja, weil die Menschen interessieren sich auch für die Mitarbeitenden hinter dieser Firma. Ja, und dann erst schauen die, okay, wo arbeitet diese tolle Person, diese tolle Persönlichkeit, die so viel Freude an der Arbeit hat oder jedes Mal davon erzählt, wie schön doch hier die Unternehmenskultur ist.
Jetzt ist ja das Thema Influencer. Influencerin ist ja irgendwie erstmal so eine Ecke gesteckt worden. Auch Frauke, das ist eigentlich implizit auch schon gesagt, das machen doch die Jungen, das machen doch die Hippen und so weiter. Wenn du jetzt mal zurückschaust, was sind die meisten Vorurteile, wenn du mit Firmen in Kontakt kommst? Denn wir erleben ja gerade das, was du beschreibst, dass es ja eine total inklusive Geschichte ist, dass es eigentlich über alle Altersgrenzen hinweggeht, dass es Menschen eine Plattform bietet, eine Möglichkeit bietet, sich zu erklären, für die Firma zu stehen und auch ganz anders zu interagieren. Mhm. Wo sind die größten Roadblocks, wenn du zum ersten Mal da reinkommst und sagst, hey, ich bin Influencerin?
Also ich sehe mich ja selber nicht als Influencerin. Ha. Ich sage aber, ja.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, ich sage ja eigentlich immer, ich befähige, ne, sozusagen auch nicht noch nicht mal die klassischen Influencer, sondern eher die Corporate Influencer. Ich befähige, wie Corporate Influencer werden, aber ich erwische immer wieder Leute, die mich selber als Corporate Influencerin vorstellen, wo ich sage, nein, ich bin Corporate Influencer Beraterin. Aber das passt letzten Endes. Nee, also es ist ja oftmals so, dass die Kundenunternehmen auf uns zukommen und sagen, wir hätten total Lust, sowas zu machen. Und wenn ihr jetzt das Thema Alter ansprecht, ne, es gibt auch noch andere Diversitätsdimensionen, sind eigentlich völlig bei mir, weil ich das dann, denke ich mal, immer plausibel begründe, dass die Zusammenstellung divers sein muss, ja, also verschiedene Altersgruppen, Dauer der Betriebszugehörigkeit, verschiedene Fachbereiche. Früher hieß es auch immer, das machen ja nur Marketingfachleute, wo ich sage, nee, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass oftmals, wenn man sowieso vom Fach kommt, ne, dass man da viel zu strategisch, viel zu technokratisch daran geht und jemand, der aus Forschung und Entwicklung, der lässt einfach sein Herz, seine Stimmung, wie auch immer, seine Gefühle sprechen und das kommt meistens mehr besser an, ja. Und vor allen Dingen, die Leute wollen auch wissen, was sind denn die Personen, die hinter dem Produkt stehen? Was sind denn die Personen, die nicht immer so in vorderster Front stehen? Was machen die denn eigentlich, ne? Und gerade die Bereiche, die man nicht so kennt, wie Forschung, Entwicklung beispielsweise, dann ist es immer ganz spannend. Ich habe dir auch mal gesagt, Frauke, die Leute wissen auch nicht so genau, was macht eine Professorin eigentlich den ganzen Tag? Ja, also das ist für die Leute einfach total spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und darum geht's letzten Endes, ne? Behind the scenes, was passiert da im Hintergrund? Und man nimmt sie sozusagen auf eine Reise mit, ja? Und man darf selber entscheiden, inwieweit man die Zielgruppe mitnimmt und wo man anfängt, ne? Man kann zum Beispiel sagen, ich bin 20 Jahre in dem Unternehmen, ich habe hier als Auszubildende angefangen und habe mich weiterentwickelt. Heute bin ich Führungskraft und wie man das selbst erlebt hat, ja? Und so kann man auch seine persönliche Note mit einbringen.
dazwischen ist ja immer so diese Firewall des Marketings. Also Marketing ist ja eigentlich Kommunikation zwischen Unternehmen und den Kunden, also zwischen Menschen und auf der anderen Seite auch wieder Menschen. Nur das Marketing versucht ja eigentlich immer sowas zu bündeln, in die richtige Form zu bringen, auf die Marke aufzupassen und so weiter. Bis hin zu Heiligtümern, wie spricht man über die Marke, wie darf die dargestellt werden und so weiter. Also es gibt mehr Regeln als Spielräume. Was passiert denn, wenn man das alles loslässt? Was passiert denn, wenn auf einmal das Unternehmen durch seine Mitarbeitenden repräsentiert wird?
Ja, also du hast ja gesagt, es ist irgendwie eine Außenkommunikation, ne? Kunden zwischen Mitarbeitern, aber es ist auch die interne Kommunikation, die dadurch auch erheblich verbessert wird. Ne? Das betone ich auch mal wieder, dass so ein Corporate-Influencer-Programm auch auf die Mitarbeitendenbindung einzahlt. Ne? Weil wir versuchen uns immer als Organisation, Unternehmen so attraktiv zu machen für irgendwelche potenziellen Mitarbeiter, die vielleicht nie bei uns arbeiten werden. Aber was ist denn mit den Leuten, die schon eh da sind? Was tue ich für die? Und das hilft natürlich auch, die Unternehmenskultur zu stärken, Silos aufzubrechen, gerade dann, wenn ich die divers und abteilungsübergreifend, crossfunktional aufbaue, ja, und nach außen, da passiert einfach Magie, innen wie außen, weil heutzutage wollen sich auch die Menschen da draußen mit der Marke irgendwie identifizieren, ne? Es hat schon so ein bisschen Lifestyle-Charakter bei manchen Produkten und Dienstleistungen und diese Nahbarkeit ist auch ganz wichtig. Ich sag auch immer, eins der Selektionskriterien für Corporate InfluencerInnen ist tatsächlich auch, People's Person müssen die sein. Und die müssen einen gewissen X-Faktor haben, den man nicht beschreiben kann.
Da musst du mal kurz sagen, was ist denn People's Person und X-Faktor für alle, die...
Also People's Person, das ist... Genau. das sind Menschen, die... die man einfach mag, ja, also die auch Menschen mögen, also die andere Menschen mögen, mit denen gerne interagieren, in Kontakt treten, nahbar sind, ja, und relatable, sagt man so im Englischen, nächster Begriff vielleicht nahbar, aber das ist auch so, dass man sich denen verbunden fühlt, ja, und auch zum Beispiel denkt, wenn man irgendeinen Beitrag von der Person wahrnimmt, dass man denkt, ach, wie die würde ich gerne sein oder das, was die Person macht, das würde ich auch gerne machen wollen, ja.
Jetzt mal direkt Sprung zurück in die Geschichte. Also kann man das lernen? Kann man das werden? Wie war denn dein Weg? Also ich habe ja bewusst so anmoderiert, na gut, du hättest auch eine dröge, Entschuldigung, für alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aber du hättest ja auch so einen ganz fachlichen Weg gehen können, ja, und gar nicht so nach draußen, sondern eher so die klassische Karriere machen können. Und hast denn du festgestellt, du passt da vielleicht nicht ganz rein oder du interpretierst das zumindest mal anders?
Ich finde das spannend, dass du das gesagt hast, weil bevor ich mich sichtbar gemacht habe, ich bin eigentlich mehr oder weniger da reingeschlittert. Also ich wusste irgendwie, dass ich selbstständig werde, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Personal Brand aufbauen würde. Und das war tatsächlich so, dass mir wirklich so Stimmen im Kopf waren. Ich hatte richtig Panik, mich sichtbar zu machen, weil ich die Stimmen von Kolleginnen gehört habe, sowieso schon, als ich zum Beispiel bei BMW gekündigt habe, hieß, du hattest die ganze Welt vor dir, die ganzen Türen standen dir offen, du schmeißt jetzt alles hin. Und mein erster Beitrag war tatsächlich ein Artikel über Personal Branding. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, was macht die denn da? Weil ich mich einfach so mit dem Thema dann beschäftigt hatte, dass ich gesagt habe, in dem Bereich möchte ich dann auch mich vertiefen, ja, weil Marketing ist ja sehr broad und so habe ich halt jetzt angefangen. Ich habe gedacht, so, oh, die werden mich auslachen, die werden sagen, was ist denn mit der los? Wieso macht sie so ein Thema? Sie ist doch eigentlich wissenschaftlich begabt und vielleicht technisch kompetent. Und tatsächlich war mein erster Beitrag ein Artikel, weil ich auch zum Beispiel keine kurzen Beiträge posten. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich habe gedacht, wie kann ich denn wirklich so in die Tiefe gehen und so einen kurzen Beitrag machen? Aber als ich das dann veröffentlicht hatte, hat es mich echt überrollt, weil da habe ich tatsächlich erstmal auf Xing diesen Artikel publiziert, damals als Xing-Insider, bin ich auch so reingeschlittert und die Resonanz, da haben mir wildfremde Leute geschrieben und gesagt, dass sie das toll finden, was ich da geschrieben habe. Leute wollten sich mit mir zum Kaffee, zum Mittagessen treffen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es auf Xing auf Deutsch funktioniert, habe ich gesagt, dann gehst du mal auf LinkedIn. Habe dann auf Englisch genau den gleichen Artikel, genau die gleiche Resonanz. Ja? Und ich habe natürlich klein angefangen, wie jede andere Person auch. So peu à peu. Und dann wurde es irgendwie immer mehr. Und die Follower kamen, die Reichweite kam. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, macht mir heute noch wahnsinnig viel Spaß. Und so hat das Ganze eigentlich letzten Endes bei mir angefangen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Irene, jetzt als dein Buch rauskam, da sagtest du vor ein paar Monaten, dass du jetzt erkennst, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so ein Buch auch zu promoten. Also selbst jemand wie du mit deiner Reichweite, das hört nie auf, nehme ich an. Ne? Diese Art von...
Ja, das hört echt nie auf, ne? Und ich fand das mal spannend, das hat jemand aus meinem Netzwerk gesagt, Grüße hier, der Herrn Buenrade von der Telekom. Er meinte einmal so, jeden Tag, wo du nicht sichtbar bist, sieht dich keiner. Hat er letzten Endes recht, ne? Und das ist halt auch eine spannende Aussage, weil das ist, es hat mir halt natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben. Es ist natürlich was anderes, wenn man ein Business aufbaut, sozusagen No-Name ist oder eine gewisse Reichweite hat oder diese Credibility. Es gibt einem auch eine gewisse Credibility, ja. Und vor allen Dingen das Charmante ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch thematisch zu positionieren. Anders als klassische Influencer, die Produkte in die Kamera halten, kann man wirklich so inhaltlich punkten.
Hat es dein Leben verändert, dass du so sichtbar bist, dass du ja auch so ein Rollenmodell, Role Model sein musst im Prinzip? Du stehst ja für Themen, die total aktuell sind, die aber auch sehr präzise angeschaut werden. Also du genderst zum Beispiel, ja. ganz banales Beispiel. Ich mache das irgendwie anders, mit der gleichen Intention. Merkst du, dass das dich auch in gewissermaßen so eine selbst rezensiert oder auch zensiert manchmal?
Also ich würde sagen, so im Privaten hat es mich jetzt nicht verändert, aber beruflich auf jeden Fall. Also was weiß ich, wenn man quasi eine Konzernkarriere angestrebt hat und dann verläuft das ein bisschen anders, ist natürlich klar. Und man darf auch nicht vergessen, man lebt auch so ein bisschen in der Bubble. Ja, also Frauke, ich glaube, du kannst es auch gut nachvollziehen, so in der Forschungswelt, Wissenschaftswelt ist man auch so in der Bubble. Da merke ich das schon. Also ich habe das nur gemerkt, als ich dann halt diesen ZDF-Auftritt hatte. Da war wirklich eine Zeit lang, wo die Leute mich tatsächlich auf der Straße erkannt haben, weil es einfach so viele Leute gesehen hatten. Und die Episode war die meistgesehenste seit 5 Jahren, weil das einfach das Thema ganz plakativ ist, die Gen Z faul. Und wir hatten dann Millionen Views allein auf YouTube nach wenigen Wochen und Zehntausende von Kommentaren. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie es dann im normalen Fernsehen dann Zuschriften waren und teilweise Leute mich auch im Supermarkt oder so angesprochen haben und das war total süß. Da haben gesagt, oh, ich habe das mit meiner Mutter geguckt, meine Mutter ist voll Fangirl von dir oder so. War halt zeichnend, ne? Und das fand ich, das war für mich halt so ein bisschen, war schön, aber irgendwie schon so irritierend, so, oh Gott, die erkennen mich ja wieder. Und teilweise auch Nachbarn von mir, die mich vorher nie so kannten, und dann habe ich so, sagen Sie mal, waren Sie denn nicht neulich im Fernsehen? Nee, aber es hat mir natürlich einige Türen geöffnet, ne? Die Sichtbarkeit. Ne? Deswegen macht es alles ein bisschen einfacher. Aber gerade bei meinen Themen merke ich auch schon, gerade, dass wir in der Bubble sind. Ne? Weil wenn wir auch das Thema jetzt Altersdiversität oder so ansprechen, wir sind dann halt natürlich so im Umfeld, da wird ja keiner sagen, finde ich blöd. Ja? Oder sagen, Diversity, weg damit. Aber ist es dann halt repräsentativ für die Gesamtbevölkerung? Und das Ziel ist bei mir halt definitiv auch gerade mit Joint Generations, gerade die Menschen zu erreichen, die das erstmal nicht feiern oder erstmal nicht als relevant ansehen.
Die Europawahlen sind da ein Top-Thema hier dazu, ja. Also wo wir sehen können, dass manche Themen überhaupt nicht verfangen oder ganz, ganz anders gesehen werden.
Wie gehst du da vor? Also eben war das ja gerade alle beschäftigt, wie man das hinkriegt. Ne? Und ich viel Debatte auch darum sehe, ne, kommunizieren die traditionellen Parteien vielleicht in die falsche Richtung oder gar nicht und haben das nicht gelernt mit dem Kommunizieren auf Social Media. Wie siehst du das? Wie kriegst du so ein Thema, weil das ja in der Bubble geläufig ist vielleicht, ja, Diversität, aber gerade auch dann Altersdiversität, wie kriegst du das an den Mann und die Frau, die sich normalerweise nicht damit beschäftigen würden?
Ja, also es war ja am Anfang wirklich so, als wir vor 3, 3,5 Jahren angefangen hatten, hat ja kaum einer so wirklich drüber geredet. Ne? Das ist ja jetzt erst dieses Jahr irgendwie plötzlich gekommen. War halt spannend zu sehen. Ne? Am Anfang halt, also man hat einfach gemerkt, der Fokus war halt immer sehr stark auf Gender Diversity, so ein bisschen soziale Herkunft, kultureller Background. Natürlich haben immer Leute, oh, spannendes Thema, aber wir müssen uns erstmal um Gender Diversity kümmern. Ne? Das war so 50%, wo ich das immer gehört habe. Und manche waren immer so, wo ist denn eigentlich das Problem? Da gibt's doch gar kein Problem. Und jetzt irgendwie kommt da so eine Welle auf uns zugerannt. Und ich weiß noch, vor 1,5 Jahren kamen fast zeitgleich 3 Verlage auf mich zu und wollten halt, dass ich ein Buch zu Generationen verbinden, weil die halt das auch schon ein Gespür dafür hatten. Und mir war auch klar, als ich angefangen hatte, wusste ich auch so, ja, es wird schwierig, ne, die Leute davon zu überzeugen, aber da war natürlich Social Media absolut meine Waffe, weil da hat man wirklich die Möglichkeit, seine Inhalte zu transportieren, egal was jemand sagt, ja. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man erstmal BefürworterInnen hat, die das dann auch sagen, hey, cooles Thema, cool, dass du das ansprichst, dass gerade du das ansprichst, von der man das vielleicht nicht erwartet hätte. Und es kommt auch immer darauf an, auf welche Art und Weise wir das kommunizieren. Ne? Wir sind zum Beispiel auch total bunt unterwegs. Man erkennt uns da auch schon direkt an den Farben. Und ja, also auch manchmal auch den Finger in die Wunde legen, ne? Dass man einfach das deutlich macht. Das war auch am Anfang so, als ich den Begriff Altersdiskriminierung in den Raum gestellt habe. Dann sind alle zusammengezuckt und immer viel so, das brauchen sie bei uns gar nicht ansprechen, das gibt's bei uns gar nicht. Und jetzt legen die mir das quasi in den Mund und versuchen jedes Interview immer mit der Headline Altersdiskriminierung. Ich so, wir haben ja gar nicht über Altersdiskriminierung gesprochen, wir haben doch eigentlich über Generationenvielfalt und wie die besser zusammenarbeiten. Ich habe doch gar kein einziges Mal den Begriff erwähnt. Aber dass man einfach merkt, dass es eine gewisse Relevanz hat. Klar, weil wir haben hier den demografischen Wandel, wir haben den Fachkräftemangel und das ist teilweise alternativlos, ja. Und manche haben auch nach Interviews auch das mit Jugendwahn betitelt, dass er endlich aufhören soll. Man merkt auch wirklich, dass jetzt eine Debatte darüber ausgebrochen ist und dass die Leute auch offen darüber sprechen. Ja, und es war auch so, Leute aus der Medienwelt, ja, zum Beispiel, ich habe ja für das Buch sämtliche Akteurinnen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft interviewt. Und die haben total offen geredet und auch wirklich zugegeben. Ja klar, ne? Also finde ich auch nicht gut. Da ist ein Jugendwahn, da müssen wir was tun, Altersdiskriminierung. Und das zieht sich durch sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Aber dass die Leute jetzt endlich offen sind, darüber zu sprechen, auch Awareness dafür zu schaffen, weil es einfach früher schwierig war, ne? Wann werde ich altersdiskriminiert und wie kann ich das überhaupt beweisen, ne? Und mache ich mich lächerlich, wenn ich hingehe und sage, hey, ich werde altersdiskriminiert.
Christoph, du bist ja auch in ganz vielen Firmen unterwegs. Wie erlebst du denn dieses?
Ich werde auch altersdiskriminiert, das stimmt.
Wie erlebst du das denn, dieses Thema? Wird das aufgegriffen?
Also es ist so eine komische Zwischenphase, weil wir eigentlich ja alle Leute brauchen könnten, die da irgendwo Kompetenz haben. Ja, und wir sind ja noch so lange so jung wie noch nie zuvor. Also das heißt, die Menschen, die in den Unternehmen da sind, die werden natürlich eigentlich händeringend gesucht. Und gleichzeitig erlebe ich in den Unternehmen durchaus maximal ja mit 60, da muss aber raus sein. Und mit 55, also wenn jetzt jemand hier mit 55 rausgeht und einen neuen Job sucht, sage ich ihm schon, oh, ja, da muss er echt aufpassen. Also wir erleben ganz klar so immer noch dieses alte Bild von, dass ich eigentlich ja so ab 50 schon auf dem absterbenden Ast bin und das ist aus meiner Sicht ganz klar da. Und auf der anderen Seite haben wir bei der jungen Generation genau dieses Gen Z-Narrativ, das stimmt ja immer die Hälfte und die andere Hälfte stimmt auch nicht. Also das heißt, man baut sich aber irgendwie so Lager auf. Das fand ich auch ganz spannend in deinem Buch. Es geht eben nicht um dieses Plakative. Und es geht nicht um die Lagerbildung, sondern die Frage, was bringt uns denn inhaltlich weiter und zusammen? Da wollte ich aber nochmal drauf einsteigen, weil, Irene, alles, was wir in den Social Media machen, ist ja schon auf Provokation und auf was raushauen ausgelegt. Ja, also wofür kriege ich die meisten Klicks? Das hat ja durchaus auch was mit dieser Polarisierung zu tun. Ist das denn zuträglich für eine differenziertere Diskussion? Ja, oder steht es nicht auch in einem gewissen Widerspruch?
Es kommt immer darauf an, ne, um welches Thema es geht. Ja, ich bin jetzt kein Fan davon, einfach nur der Klicks wegen irgendeinen Inhalt zu transportieren. Aber das ist auch teilweise, bei manchen Themen muss man einfach manchmal provokant sein. Ne? Wenn ich poste und sage, was weiß ich, habe ich ja auch nicht aus den Fingern gesaugt. Ne? Zum Beispiel, dass jede vierte Arbeitnehmende schon mal altersdiskriminiert wurde. Und das betrifft am meisten die großen Corporates, dann ist es halt so. Ja, das mögen dann bestimmte Gruppen dann als provokant erachten, aber ich nenne ja nur Zahlen, Daten, Fakten. Ja, oder wenn ich sage, ja, wir müssen jetzt weg von dem Jugendwahn. Ja, also je nachdem, wie man das verpackt und dann halt darstellt, könnten manche als provokant erachten, aber letzten Endes kommt auch immer drauf an. Ich sage mal, choose your battle. Ja, so. Lohnt es sich dafür jetzt zu kämpfen oder lohnt es sich jetzt nicht dafür zu kämpfen? Und was will man dann letzten Endes damit bezwecken? Ne? Und man muss natürlich damit rechnen, dass man natürlich auch mit auf Gegenwind stoßen kann. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Ja? absolut. Da wird es immer auch so Einzelfälle geben, wo eine Dame oder ein Herr sagt so, also ich habe gar keine Probleme, also ich kriege ja jeden Job und ich bin jetzt 55, bei meinem Arbeitgeber ist ja super, da sage ich mal, ja, ist doch schön für Sie, da freuen wir uns, aber Sie sind ein Einzelschicksal, anderen geht es eben nicht so. Oder wenn ich auch das Thema anspreche, dass Diskriminierung oder Altersdiskriminierung nicht nur in Richtung älterer Mitmenschen geht, ja, der Begriff nennt sich Ageism, sondern auch Adultism oder Adultismus in Richtung von Jüngeren, dass jüngere Menschen auch diskriminiert werden. Und ja, da kommen auch Stimmen und sagen, ach wo denn, ne? Es ist immer besser, wenn man jünger ist. Dann sage ich, dann werten sie ja auch wieder, ja, werten sie sich ja auch in ihrem Alter wieder ab, wenn sie sowas sagen, ne? Oder auch wenn irgendwelche, ja, Pauschalaussagen getroffen werden, ne? Wie die Gen Z faul, ist illoyal, die wollen nicht mehr arbeiten und. Das sorgt natürlich auch für Konflikte, ja. Oder wenn andersrum behauptet wird, dass ältere Menschen nicht so gut mit Digitalisierung umgehen können und denen die kognitiven Leistungs- und Lernfähigkeiten abhanden kommen ab einem gewissen fortgeschrittenen Alter, das schürt natürlich Diskussionen, ja. Und da sind wir ganz klar bei Stereotypen und Altersbildern, wo wir die einfach hinterfragen müssen. Und da halte ich schon unserer Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vor den Augen manchmal. Aber wie gesagt, also zu 98% wird es positiv aufgenommen und die zwei restlichen Prozente sind vernachlässigbar.
Was wäre denn ein guter Weg, um mit den trotzdem auch den Unterschieden umzugehen? Weil es gibt ja ganz offensichtliche Unterschiede, die durchaus mit dem Alter zusammenhängen, die durchaus mit den Generationen, ich sag mal ganz, ganz grob, zusammenhängen. Also ich bin in meiner Alterskohorte, waren ganz klar andere Werte vorhanden als in der heutigen Alterskohorte, die in den Beruf einsteigt und so weiter. Das ist ja auch faktisch messbar, dass sich Themen verändern. Was ist denn ein gelungener Weg, um mit den unterschiedlichen Anforderungen oder Bildern auch vom Leben und so weiter umzugehen?
Also ich plädiere ja immer dafür, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede konzentrieren. Und ein gutes Fundament sind immer die Werte. Weil ich sage, wir unterscheiden uns gar nicht mal so sehr in unseren Werten. Das sind eher die Wertekonstrukte und vor allen Dingen, wie wir unsere Werte erfüllt sehen. Und ich bin auch kein Fan von diesem Labeling, also das heißt, diese Kategorisierung per se finde ich nicht verkehrt, aber dass man das wirklich Attribute oder Charakteristika jeder Generation zuschreibt. Ich finde es als Strukturierungsanalysemodell ganz gut, weil das machen wir auch generell im Marketing oder für die Politik. Das ist einfach so, der Mensch denkt einfach in Kategorien. Genau, und wir müssen einfach komplexe Sachverhalte erklärbar machen. Ja, deswegen sagen wir, du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist weiß, du bist schwarz. Ja, also es ist ja erstmal nichts Verwerfliches, ist ja erstmal wertfrei. Das ist ja einfach nur Fakten darstellen. Aber was wir daraus machen, das ist dann halt letzten Endes das, was zu Vorurteilen und Stereotypen führt. Und wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, warum gibt es denn diese Kategorisierung? Das wurde ja von Soziologen so entwickelt. Ja, die haben ja gewisse Altersspannen zusammengetragen. Warum? Weil sie sagen, dass Menschen, die in einer gewissen Zeitspanne aufgewachsen sind, ähnliche Erziehung genossen haben, ähnliche Schulbildung, oder die gleiche Technologienutzung in diesem Zeitraum einfach gang und gäbe war. Dann, was auch Menschen ganz stark prägt, ist natürlich das soziokulturelle Umfeld, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ne? Gerade Wirtschaftskrisen und was macht es auf dem Arbeitsmarkt, was macht es im wirtschaftlichen Leben aus? Und das alles zusammengenommen formt eine gewisse Identität, dass man hingegangen ist und gesagt hat, irgendwo müssen wir die Altersstufen eingrenzen und zusammenpacken, weil diese Identität, die schlägt sich ja nieder im Denken, Handeln, Fühlen, Wollen jeder Generation sozusagen. Und das beeinflusst natürlich auch, wie ich agiere oder meine Erwartungshaltung, meine Weltanschauung als solche prinzipiell. Und es macht einfach einen Unterschied, ob ich in den 70er Jahren aufgewachsen bin oder im 21. Jahrhundert.
Wie erlebst du denn die Rolle der Digitalisierung? Also wir haben ja zwischendrin mal die Fantasie gehabt oder die Hoffnung gehabt, dass durch die Möglichkeit, dass alle Menschen mit allen verbunden sein könnten, sich verbunden fühlen könnten, vom arabischen Frühling bis zu anderen Themen, haben wir die Idee gehabt, es muss doch großartig sein, uns als Universalgesellschaft zu fühlen. Und auf der anderen Seite erleben wir gerade, du hast das Thema Bubble schon vorhin erwähnt, also wir erleben genau das in dieser unendlichen Vielfalt der Möglichkeiten, die Menschen sich genau wieder konzentrieren und zu die suchen, die ihnen immer möglichst ähnlich sind. Also ist das ein Fluch, ist das ein Segen, ist das zu kurz gesprungen? Was macht die Digitalisierung in dieser Diskussion aus?
Grundsätzlich habe ich da so zwei Perspektiven. Einerseits finde ich, dass Digitalisierung viel zu sehr romantisiert wird. Ja,
erzähl mal, warum Liebe romantisiert?
Digitalisierung.
Was ist da?
Ja, weil das ist das Allheilmittel ist, dass jeder irgendwie komplett technisch avisiert sein muss, dass jeder sich mit Blockchain auskennen muss, mit künstlicher Intelligenz, mit Internet of Things, muss auch gar nicht sein, ne? Und dass wir irgendwie auch den Fokus auf den Menschen irgendwie so ein bisschen verlieren. Aber auf der anderen Seite bietet es natürlich viele Möglichkeiten, ja, auch die sehr stark auch mit dem Thema New Work zusammenhängen. Ich vergleiche das auch gerne mit den Zeiten der Industrialisierung. Wir erleben das ja jetzt auch. Wir haben so einen Kultur- und Wertewandel. Und Wandel impliziert ja schon, dass es einfach ein Prozess, der sich durchläuft. Und da wird ja oft auch mal der Generation Z beispielsweise schuldig. Ach, die wollen alles umkrempeln und alles verändern. Die haben die Technologie nicht alleine erfunden. Unser Werte- und Kulturwandel findet sowieso statt. Und ist ja völlig legitim, dass die natürlich versuchen, jetzt die Arbeitswelt so zu gestalten, wie sie sie sich gerne vorstellen und wie sie die auch in Zukunft leben müssen. Und alles, was uns jetzt begegnet, auch Technologienutzung, das ist ja etwas, das einfach von der Evolution herkommt. Ja, genau wie Zeiten der Industrie, da hatten ja auch alle Panik. Ne? Oh, jetzt kommen die Roboter und die ganzen maschinellen Prozesse fallen weg, dann werden der Menschen mehr gebraucht. Glaube ich gar nicht mal so sehr. Und wenn natürlich eine sehr junge Generation jetzt im Arbeitsmarkt tritt, hat natürlich auch hier wieder das Thema andere Rahmenbedingungen. Wir sind auf dem arbeitnehmenden Markt. So. Und wenn wir jetzt im Sinne von New Work denken, diese ganzen Themen Work-Life-Balance, Remote-Arbeiten, Hybrid-Working etc. und global zu arbeiten, auch entsprechend der verschiedenen Lebensphasen, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, nicht nur auf das Alter zu gucken, habe ich Kinder, habe ich Eltern, Großeltern, die ich pflegen möchte, ja, das auch noch mit zu berücksichtigen, da ist Digitalisierung natürlich total von Vorteil, ja, weil ich das ohne diese Technologie gar nicht möglich machen könnte. Ja, oder Menschen, die einfach mobilitätseingeschränkt sind, ja, die können trotzdem ihren Job irgendwie ausüben. Und da muss man ganz klar auch die Vorteile sehen und dann auch gucken, da ist auch immer die Diskussion, ja, die Älteren, ne, Digitalisierung, wollen die, können die das überhaupt? Dann sage ich zum Beispiel, da ist unsere Gesellschaft, sind die Arbeitgeber da gefordert, ne, Re- und Upskilling-Programme anzubieten und lebenslanges Lernen zu propagieren, weil wir werden jede Arbeitskraft, egal wie jung oder alt, in Zukunft noch stärker brauchen. Mehr denn je.
Jetzt hätte ich ja schon eine Idee für dein nächstes Buch. Also wenn du jetzt über, also du hast ja gerade schön beschrieben, wie die Digitalisierung wirklich die Arbeitswelt massiv verändert hat, aber auch die Möglichkeiten für die Menschen, also Menschen befähigt hat. Das, was jetzt natürlich ansteht, ich komme jetzt gerade heute aus Tübingen, da war im Cyber Valley die Eröffnung eines neuen Instituts. Und es ist schon interessant zu sehen, wie jetzt auf einmal eine neue Schwelle beginnt, von der wir uns erst erahnen können, was da noch alles kommen wird. Das ist ja auf der einen Seite auch wieder ein Enabler auf Steroiden, wo wirklich ja jeder mittelmäßige Programmierer auf einmal toll programmieren kann, jeder mittelmäßige Schreiber irgendwas reinschreibt und auf einmal einen tollen Text produzieren kann. Also es hebt den Menschen auf ein sehr, sehr vergleichbares Level erstmal. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Geschichte, wer hat Zugang dazu, wer kann damit umgehen, wer kann sich dem öffnen. Wie ist das denn für dich selber? Du bist vielleicht noch einen Tick jünger als ich, glaube ich.
Nur ein bisschen.
Aber was machst du mit KI und was glaubst du, wie wird sich das bei dir auswirken?
Also ich glaube, man wird immer den Menschen brauchen. Also bis eine KI irgendwie die Menschen Gefühle, Emotionen nachempfinden kann, glaube ich, dauert es noch ein paar Jahrzehnte, da leben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wir sind dann letzten Endes diejenigen, die in dem Sinne auch die KI füttern muss. Ja, mit Daten, mit unseren menschlichen Emotionen, menschlichen Fähigkeiten. Und ohne uns wird es definitiv nicht funktionieren. Und ich würde sagen, wir müssen das einfach als Hilfsmittel sehen. Ja, die einzige Problematik, die ich dann einfach sehe, ist wir haben ja immer den Eindruck, sobald eine neue Technologie kommt, sobald wir uns weiterentwickeln, dass wir mehr Zeit haben. Ich habe den Eindruck, wir haben immer weniger Zeit, weil wir den Eindruck haben, wir können viel mehr in kürzester Zeit schaffen, dadurch, dass wir halt eben diese Möglichkeiten haben. Und das wirklich nur so als Support-System, als Enabler, wie du so schön ausgedrückt hast, zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, so Themen wie Resilienz spielen da für mich eine immer gewichtigere Rolle dabei, ja, dass wir bei solchen Themen, die uns entlasten sollten, uns eigentlich mehr Freizeit schenken sollten und mehr Rückbesinnung auf das Menschsein, dass wir eigentlich das Gegenteil machen, dass wir dann noch mehr arbeiten und noch mehr uns optimieren wollen. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr.
Wie ist es bei dir? Wir haben jetzt fast Wochenende. Bist du dann offline, also Handy weg und in die Ecke? Oder guckst immer wieder mal auf dein LinkedIn-Score und guckst mal, wie viele Klicks deine Postings hatten und so weiter? Also kannst du abschalten?
Also da bin ich relativ entspannt. Ne? Also oftmals so ist es, wenn ich dann halt gepostet habe, dann versuche ich natürlich am Anfang ganz viel mit den Leuten zu interagieren, weil das pusht ja die Reichweite, wie wir wissen, die ersten 1 bis 2 Stunden muss man aktiv sein. Aber ich bin da total entspannt. Ich achte auch nicht so auf Followerzahl oder etc. pp. Ich achte einfach darauf, dass ich dann coolen Content kreiere. Und ich freue mich riesig, wenn dann ganz tolle, wertschätzende Kommentare kommen oder Leute auch mit mir diskutieren und debattieren. Das freut mich ungemein. Aber unabhängig davon, also ich bin einfach ehrlich, ne? Nach euch habe ich noch 2 Termine. Also mein Freitag ist noch nicht vorbei. Und ja, das muss jede für sich selbst entscheiden. Aber ich bin Unternehmerin mit Herz und Blut und ich mache keinen Unterschied, ob es jetzt Wochenende ist oder nicht. Wenn was getan werden muss, ich was für nächste Woche vorbereiten muss, dann ist es halt so, ne? Aber ich nehme trotzdem meine Ruhephasen, wenn ich sie letzten Endes brauche. Ja, also ich bin so ein Fan von immer mal wieder zwischendurch so Kurzurlaube, ne? 2, 3 Tage oder 4 Tage. Ich bin gar kein Mensch, der so unbedingt so 2 Wochen am Stück irgendwie Urlaub braucht. Ich bin dann lieber so in kleinen Etappen, stückchenweise, was ich auch viel, viel angenehmer finde. Oder was ich dann auch mache, tagsüber natürlich auch meine Ruhephasen dann einzubauen. Sei es doch nur eine Viertelstunde oder ich bin so ein Mensch, weil ich halt natürlich in meinem Job schon von Haus aus sehr viel geistig arbeite, versuche ich dann irgendwas Körperliches zu machen. Und sei es, wenn nur ich, dass ich den Staubsauger schwinge, da komme ich in eine ganz andere Energie. Oder? Also irgendwas Haptisches machen, wo ich auch einfach mal mein Gehirn ausschalten kann, weil er eigentlich viel zu oft immer auf Hochtouren ist. Und das ist auch schon für mich eine Art.
Also haben wir den perfekten Lifehack für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Staubsaugen.
Ja. Sehr schön. Und ich liebe botanische Gärten. Ja, und das gibt mir immer so ein Gefühl von ein bisschen Urlaub. Und das hat man ja in jeder größeren Stadt. Kann ich echt nur empfehlen, wenn man da einfach mal sich hinhockt und ein Buch liest und einfach mal die Menschen beobachtet, den Menschen zuhört. Dann verlässt man auch so ein bisschen seine Bubble und sieht man einfach auch, wie herrlich normal die Welt sein kann.
Irene, nochmal kurzer Schwenk zum Ende unseres Podcasts. Jetzt gibt es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben, die Ampel und Olaf Scholz sind abgewählt. Irene, Frau Bundeskanzlerin, so, du wirst in einer abrupten Wahl morgen zur Bundeskanzlerin gewählt. Was würdest du denn ändern in diesem Land?
Oh, wo soll ich anfangen? Meine Güte. Ja, natürlich liegen mir so Themen wie Diversity und Bildung natürlich total am Herzen. Also was Bildung anbelangt, also generell Bildung irgendwie für jeden zugänglich machen, für jeden erschwinglich machen. So Equal Opportunities for Everyone wäre für mich ganz wichtig. Das Thema Kinder- und Altersarmut würde ich natürlich sofort bekämpfen wollen. Das wären so die ersten Themen, die ich angehen würde, die mir so am Herzen liegen. Ja, und ich würde natürlich Steuern senken, ganz klar, auch im eigenen Interesse.
Die Unternehmerin, schon. Sehr schön. Das könnte in einen Konflikt kommen mit deinen anderen Themen, aber mal schauen. Genau. Über die Finanzierung machen sich die meisten Politiker vor der Wahl noch keine so großen Gedanken. Sehr gut. Ja, dann noch eine letzte Frage von meiner Seite aus. Kannst du uns was empfehlen, wie du dich digital organisierst? Weil was mir auffällt ist, du hast ja unglaublich viele Hüte auf. Du bist in Beiräten, du bist Speakerin, du bist Unternehmerin mit deinem eigenen Unternehmen, also musst ja mit Kunden umgehen. Du schreibst Bücher, du machst bei Podcasts mit und ich weiß nicht was. Also ganz, ganz viele Dinge.
Wie bei euch.
Ja, wie machst du das? Wie organisierst du dich?
Ja, ich sage ja immer so, nicht jede Tätigkeit fühlt mich ja 24/7. Also mein Hauptjob ist ja in erster Linie, Kunden zu beraten, Kundinnen zu beraten. Ja, das ist dann mein Hauptjob. Alles andere kommt on top und das muss man drumherum immer organisieren. Ja, das ist reine Prioritätensetzung. Und ist natürlich klar, dass ich nicht alles auf einmal oder zeitgleich machen kann. Ja, also ich benutze einfach das ganz normale Eisenhower-Prinzip. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Manchmal funktioniert es nicht. Dann denkst du, oh Gott, was hast du denn angetan? Jetzt hast du die Woche wieder so vollgepackt. Und dann sorge ich aber dafür, dass ich dann 2 Wochen später dann wieder ein bisschen Ausgleich und Balance finde. Ja, und ich habe neulich auch den Begriff Präkastination gelernt. Es gibt ja diese Prokrastination, dass Leute immer Sachen vor sich herschieben, und ich gehöre aber zur anderen Kategorie, die immer denkt, immer irgendwie, sie muss alles fertig machen, und ja, so ein Fan von To-Do-Listen, es gibt kein befriedigendes Gefühl für mich, als ein To-Do abzuhaken. Und ich mache noch nicht mal einen Haken, ich streiche durch.
Ich schreibe auch manche Sachen, die nicht auf der To-Do-Liste waren, die schreibe ich nochmal drauf, um sie dann durchzustreichen, die ich trotzdem gemacht habe. Großartig.
Ja, und sehr befriedigend. Weißt du, was das Spannende war? Ich habe früher immer tatsächlich das durchgestrichen oder rausgenommen. Mhm. Was ich jetzt aber gelernt habe, ist, dass ich wirklich mir das nicht rausstreiche, sondern sammle und gucke, was hattest du ursprünglich geplant und was ist denn noch on the way dazugekommen?
Mhm. Wie ist die Quote?
Ja, da kommt immer was dazu, ne? Also das, und da fühlt man sich aber viel besser. So, wow, echt, du hast ja viel mehr geschafft, als du eigentlich geplant hattest. So hatte ich das nie im Blick, weil ich dann immer gedacht habe, oh, du hast ja immer noch eine To-Do-Liste morgen, die ist auch noch lang. Aber dann einfach sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, well done. Und was ich auch gemerkt habe, ist, bau dir jeden Tag, es hört sich blöd, aber bau dir einfach 2 Stunden Puffer ein für unvorhergesehene Ereignisse. Also nicht komplett, ich weiß nicht, wie viele Stunden jede von uns arbeitet, eine 8, eine 10 Stunden, aber pack dir die nicht voll, halt einen Puffer, da fühlst du dich viel, viel besser, weil es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und sind es auch mal so Kleinigkeiten, ne? Ihr kennt das bestimmt, wo seine, Irene, kannst du mal schnell hier, kannst du mal ausfüllen, kannst du mir das mal schicken, das, und das summiert sich dann, und dann denkst du so, wo sind meine 2 Stunden abgeblieben, die ich eigentlich geplant hatte, deswegen mein Hack hier immer, 2 Stunden Puffer immer jeden Tag einbauen.
Ich beantrage 26 Stunden. Sehr schön. Nein. Was ist denn dein nächstes Buchprojekt? Was werden wir als nächstes von dir hören? Oder das nächste Thema?
Oh, Buchprojekt. Ach, du sprichst vom Buch. Ich habe doch gerade erst eins rausgebracht. Ja, aber tatsächlich wurde ich schon angefragt.
Ja? Was kommt als nächstes? Ja,
aber weißt du das? Nee, also tatsächlich, wir haben ja dieses Jahr den Joint Generations Day ins Leben gerufen. Und das war ein Pilot. Da hatten wir auch ganz tolle Kooperationspartnerinnen mit an Bord. Das wollen wir nächstes Jahr weiter ausrollen. Und dann haben wir natürlich auch so spannende Projekte im Bereich Corporate Influencer, wie das mit den Berlin Science Influencern. Vielleicht machen wir dann Deutschland sucht nächstes Science Influencer. Mit der Charité starten wir im Herbst ein ganz tolles Corporate Influencer Programm. Da wollen wir auch wirklich Organisationen, die eigentlich sonst wenig Reichweite haben, einfach sichtbarer machen, da das vorantreiben. Im Bereich Age Diversity, Generationenvielfalt, du hattest ja auch angesprochen, ja, es kommt auch darauf an, in welcher Phase wir uns befinden, ne? Die erste Phase war für mich so die Phase, überhaupt Bewusstsein zu schaffen, wie relevant das Thema ist und dass es eigentlich uns alle betrifft. Ja, das ist die einzige Diversitätsdimension, die wir alle gemeinsam haben. Dann ist jetzt gerade so die zweite Phase. Hier geht es darum, dass man halt darüber diskutiert, debattiert, darüber spricht. Aber ich möchte die Unternehmen in die dritte Phase überschwenken, also in die Umsetzung, Implementierungsphase. Und das ist jetzt der stärkere Fokus, wo ich drauf setze, dass wir auch so Lernreisen entwickeln. Wir haben auch eine Reverse Mentoring App ins Leben gerufen, dass wir die Unternehmenorganisation da verstärkt hinbringen und sagen, nee, nicht nur hier schön Impulsvortrag halten, sondern ihr müsst ja auch wirklich was tun.
Da können wir gleich nochmal eine Dreiviertelstunde ranschließen. Die ersten Ideen zum Tun hören, aber vielleicht
ich glaub auch, oder?
Warten wir fürs nächste Jahr und machen das Resümee. Sehr schön.
Also wir werden noch von dir hören.
Und ich sag euch Bescheid, wenn das nächste Buch kommt. Sehr gut. Also da sind schon Gespräche, aber ja.
Also tolle Themen, große Themen. Ich wünsche dir, dass du da ganz viel Mut beibehältst weiterhin und vor allem diese unfassbare Power und Energie. Und bis bald, man sieht sich bestimmt.
Ja, natürlich. Stuttgart ist ja nicht weit von München, ne?
Danke.
Also, bis dahin.
Danke.
Ciao. In the world we explore.
Digital era, grasped it with.